mit euch gemeinsam den Gottesdienst, den Herrn zu loben und zu preisen mit meinen Geschwistern. Es ist heute einfach schön. Und es gab keinen Sonntag, ohne dass ich hier in der Gemeinde gewesen bin und Herrn zu loben. Aber ich möchte euch ermutigen und erzählen von Geschwistern, wie wertvoll Geschwister sind. Und zwar geht es mir ja seit 5 Jahren schlecht, weil ich Borreliose habe. Und ich kämpfe manchmal allein ohne Herrn. Und dann kommen wieder Geschwister und sagen, du brauchst einen Herrn. Und somit habe ich eine Zeit, wenn mich jemand fragt, wie geht's denn? Dann sage ich, ja, es geht mir nicht gut. Ich kann auch nicht mehr beten. Dann hat die Gabi dann gesagt, steht vor mir und auch die Barbara und haben gesagt, du brauchst nicht beten. Wir sind für dich da. Wir sind in der Zeit, wo es dir schlecht geht, sind wir stellvertretend für dich und treten vor unserem Herrn und beten für dich. Und genauso ist mir gegangen am Hauskreisgottesdienst, wo der Erwin dann zu mir gesagt hat, du gefällst mir heute nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich gefall mir selber nicht. Und dann sind wir in eine Ecke gegangen und dann habe ich gesagt, du, ich kann nicht mehr beten, ich mag nicht mehr beten, ich bin richtig grantig. Und dann nimmt er mich, schüttelt mich und dann sagt er, hat er gesagt, möchtest du dein Leben an Teufel ganz überlassen? Und das hat mich dann so wachgerüttelt, dass ich gesagt habe, nein, auf keinen Fall, der Herr ist mein Gott. Und so erbaut mich der Erwin immer wieder, dass er mich anruft in der Früh und er sagt, du hast das schon gelesen oder das Bibelwort möchte dir auf dem Weg heute geben. Und das ist einfach schön, die Ermutigung und Trost, die wir uns gegenseitig, wenn es einem schlecht geht, zusprechen dürfen. Die Christine kam dann auf mich zu und hat gesagt, ich habe ein Bild von dir. Und zwar wächst in dir eine bittere Wurzel auf. Boah, habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt, du hast recht. Ich bin bitter gegen mich und gegen Gott. Und so darf es nicht sein. Und so soll es nicht sein. Und somit habe ich dann wieder angefangen, an Herrn um Vergebung zu bitten. Und dass ich habe nichts mehr gehört von ihm, weil ich einfach so verbittert war in mir selber. Und ja, und somit braucht man einfach Geschwister, die einem dann ermutigen und einmal schütteln und sagen, du, das ist falsch, was du machst. Und es war alles falsch. Dafür haben wir unseren Herrn, dass er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dass wir beten, dass wir laut die Verheißungen auch zum Herrn sprechen, die in der Bibel stehen. Und das ist das Einzige, die Psalmen und auch das Beten, das Reden zum Herrn, das ist das, was mich im Moment über Wasser hält. Und ich weiß, dass so wie Brigitte, ich eines Tages heil vor euch stehen werde und euch verkündigen werde, der Herr hat mich geheilt. Amen.
Ja, Herr, ja, ich möchte auch ein Zeugnis geben über unseren Urlaub, aber auch sagen, Mensch, Irmi, der Herr ist bei dir. Er ist lebendig, er lebt in dir, er hat dir Verheißung gegeben. Halt fest, er lässt dich nicht los. Das ist so wunderbar. Und das haben wir auch in unserem Urlaub erlebt. Wir waren ja fast 7 Wochen weg. Das war ja noch nie der Fall bei uns. Und dann noch mit der eigenen Frau in einem Wohnmobil. Da haben einige hier schon gesagt, wie habt ihr denn das ausgehalten? Ich könnte das nicht. Und wir sind einfach zusammen gefahren und haben wunderbare Gemeinschaft gehabt. Wir haben gebetet, wir haben Lobpreis gehört, wir haben Lehre gehört. Wir sind nach Skandinavien gefahren, durch Schweden, hoch nach Norwegen rein. Die ganze Fahrt war eine Lobpreistour über das Schöne, was der Papi im Himmel für uns geschaffen hat, damit wir uns dran freuen. Das war so wunderbar. Das Wasser war eiskalt, aber es war eine Freude reinzugehen. Das tat so gut, erfrischte, jede Müdigkeit ging weg. Wir hatten Regen, wir hatten Sonnenschein. Wir sind im Mobil gesessen und haben unser Futter zubereitet, uns körperlich wieder aufgemöbelt. Wir sind Rad gefahren und es war immer der Dank im Herzen. Danke, Herr. Du bist bei uns und wir haben es genossen, die Gemeinschaft zusammen als Eheleute im Gebet und mit dem Herrn und auch Begegnung mit unseren Freunden in Schweden. Da sind Pastoren dabei, Gemeindeleiter und Freunde. Und so konnte man auch Zeugnis geben bei einer Veranstaltung. Und Menschen kamen über den Weg, den man auch vom Herrn erzählen konnte. Und es ist ja so, der Herr schickt dir die Leute. Gell? Du brauchst nur beten, Herr, schick mir welche, mach meine Augen auf. Schick mir Leute, die bereit sind und wirklich. Und da möchte ich ein Beispiel geben, was irgendwie fantastisch ist. Wir sind an einem kleinen Parkplatz stehen geblieben, hinter der Straße. Und auf der anderen Seite war der kleine Sandbeach, der schwedische, in einem wunderbaren Wasser. Und dort sind wir 14 Tage gestanden und auch zum Baden gegangen. Und als ich ankam, da stand dort ein Wohnwagen. Da saß ein Ehepaar in der Sonne. Ich bin hin, habe sie beide begrüßt, ihn begrüßt. Er hat seinen Namen genannt. Ich sagte, ich bin der Matthias. Er verstand nichts. Er verstand weder Deutsch noch Englisch. Aber so ein paar Worte kapierte er. Und wir haben ihn immer freundlich gegrüßt. Und so am zweiten, dritten Tag, der kam auf mich zu und sagte, du bist wie mein Bruder. Das kann ich Schwedisch verstehen. Das ist so ein altes Deutsch, wie so ein alter deutscher Dialekt. Ich sagte, was ist denn das? Der sagt, wie mein Bruder. Was ist da los? Und dann merkte ich, oh, er ist reif dafür, ihm was vom Herrn zu erzählen. Und kurz danach sagt er mir, wir werden uns im Himmel sehen. Wir sehen uns im Himmel. Und ich dachte, was meint er denn? Was kann denn das sein? Er hat nichts gezeigt, dass er irgendwie Christ ist und so. Ich habe ihm ein Buch besorgt in Schwedisch über Zeugnisse von Menschen, die Christus erfahren haben. Er saß da und las so einen Zweig, da auch, da guckte er manchmal an von drüben und hat gewunken und sagte, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und als sie abfuhren, da war eine Gelegenheit, da dachte ich, jetzt ist wirklich der Punkt, da schlag zu. Denn man muss auch dann einfach diesen Moment ergreifen. Und da habe ich eine Gideon-Bibel gehabt in Schwedisch und da war das Übergabegebet hinten drin und Gott führt so wunderbar, du brauchst dir gar nicht viel Gedanken machen. Es fließt. Und das ist das Wunderbare. Wenn du im richtigen Weg bist, dann fließt es einfach. Und ich habe die aufgeschlagen, die Bibel, und sagte, wollen wir das tun, dieses Übergabegebet lesen? Ihr lasst das ja in Schwedisch. Und dann sagt er, ja. Dann haben wir gemeinsam gelesen. Und als es an den Punkt Sünder kam, Sündere, da sagt er, ich bin kein Sünder. Da sagt er, doch, du bist einer. Ich bin auch einer, nur mir ist jetzt alles vergeben durch Christus. Brauchst du auch. Und ich habe das in irgendwie Worte fassen können und habe da in die Luft ein Kreuz gemalt und was von Sünde, Christus, Kreuz. Er hat es verstanden. Und er sagte, jetzt lesen wir. Und da haben wir das zusammen gelesen vor dem Herrn. Und er hat mich umarmt und sich gefreut. Und was da alles drinsteckt, das zeugt so von einem Nachgehen Gottes. Jedem Menschen geht er nach. Und wir brauchen uns nach ihm ausstrecken und wirklich uns die Hoffnung und die Freude am Herrn nicht stehlen lassen. Das kann so schnell gehen. Umstände stehlen die Freude am Herrn und das ist eine Tür für schlechte und gegen Gott gerichtete Gedanken. Aber er ist da und wenn wir uns ausstrecken, er schaut ja immer auf uns. Bei uns geht ja was zu im Herzen und verändert sich was. Ist ja nicht sein Herz. Er sagt ja auch, gib mir meinen Sohn, gib mir meine Tochter dein Herz. Gib mir dein Herz. Der Vater sagt, gib mir dein Herz. Ich habe dich geschaffen, ich liebe dich. Ich leg dir meine Wünsche rein, dass sie in deinem Herzen gedeihen können und du dem nachfolgen kannst. Es war so eine wunderbare Reise. Und ich möchte jeden nur ermutigen, fahrt mal so lange, wenn ihr das machen könnt, mal mehrere Wochen mit der eigenen Frau in so einem ganz kleinen Fahrzeug. Ihr werdet als gesegnet nach Hause kommen, voll Freude und Freiheit. Aber nur mit dem Herrn. Halleluja.
Ich würde mir vielleicht erlauben, eine Ergänzung zu den Worten von meiner Frau zu bringen. Sie hat vermutlich aus einem Urlaub Prolose mitgebracht vor 5,5 Jahren. Das hat sie relativ vernünftig benommen. Anfangs aus einem dicken Knöchel hat man das nicht erkannt. Nein, erst nach ein paar Jahren hat man gemerkt im Blut, dass da Borrelien da sind. Und das geht jetzt seit eineinhalb Jahren relativ heftig, mit Zittern, Unsicherheit, Erinnerungsvermögen lässt nach, Konzentrationsschwäche. Am Berg, wenn wir gehen, ist manchmal heftig, dass es nicht weiterkommt. Und dann hat natürlich in diesen anderthalb Jahren, ist man also durch alle möglichen Ärzte, Praxen durchgewandert, von Ray und hinten ohne eigentlich Hilfe wieder raus. Weil mit chronischer Borreliose können die meisten umgehen, aber mit einer akuten können sie umgehen, da können sie Antibiotika geben, aber mit einer chronischen können die wenigsten umgehen. Wir haben eine ganze Reihe Tipps hier von Brüdern und Schwestern in der Gemeinde gekriegt. Waren auch bei einigen Ärzten, waren im Klinikum in Rosenheim in der Neurologie, eigentlich das richtige Thema dafür. Haben aus dem Rückenmark Wasser entnommen zum Untersuchen, ständig fest. Und so geht es also seit anderthalb Jahren durch und durch. Im Juni hat dann von der Ursel, meine Frau, einen Zettel gekriegt mit Adressen aus München. Zum Teil, was da beschrieben ist, was die Ärzte für ein Spezialgebiet haben. Und unter anderem auch welche dabei mit Borreliose und chronische und akute Erkrankungen. Dann ruft meine Frau im Juni an bei einem dieser Ärzte und sagt, sie braucht einen Termin. Hat er gesagt, ja, im September. Da hat gesagt, jetzt im Juni, im September einen Termin? Ja, also vor September geht das nicht. Er hat gesagt, ich brauche ja Hilfe. Er hat die Sprechstundenhilfe gemeint, Sie wissen schon, wie gefährlich das ist, wenn Sie so lange warten. Dann hat meine Frau gesagt, ja, Sie sind ja diejenige, die mir keinen früheren Termin nennen können. Und warten mich jetzt davor, was da passieren kann. Und jetzt hat sie einen Termin gekriegt. Wir waren vor 14 Tagen in München, Klinikum rechts der Isar, beim anderen Arzt, der Professor in der Neurologie, Neurologie und Kopfbereich. Und die Ärztin, die da Fragen gestellt hat, das hat sie für uns Laien relativ gut angehört, wonach da gefragt wird. Sie muss gehen, sie muss laufen, sie muss verschiedene Übungen machen. Und kommenden Donnerstag bringe ich sie jetzt ins Krankenhaus nach München. Da wird es, denke ich, knappe Woche vielleicht untersucht, weil durch eine Therapie, die sie vor einigen Monaten gemacht hat, das war eine Überhitzung auf 41,5 Grad, ist der Körper aufgeheizt worden, in Vollnarkose, zweimal, ganz heftig, 41,5 Grad Fieber im Grunde genommen. Und das war so schlimm. Jetzt sind diese Borrelien zwar vernichtet, aber das Gift, das die hinterlassen haben im Körper, das ist jetzt das, das man nicht weiß und nicht in den Griff kriegt. Und ich möchte euch im Voraus danken, dass ihr im Gebet eintretet für nächste Woche.
Hallo, also wenn ich da jetzt verzeihe, dann weiß ich gar nicht, wo ich eigentlich anfangen sollte, weil die letzten eineinhalb Jahre eigentlich so viel passiert ist. Wenn ich mich zurückerinnere, dann kann ich mich erinnern an einen Sender IRF, da war so ein Prediger und der hat erzählt, er schreibt sich das immer auf, was er eigentlich so erlebt immer. Gell? Und dann habe ich mir gedacht, na gut, aufschreiben, ja, aber ich merke mir es zumindest. Und das Letzte, was war, das war sehr bewegend. Also ein junges Mädel in meinem erweiterten Verwandtschaftskreis, die war mit 23, hat die Krebs gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, also mit dem Alter, das kann es nicht sein. Und dann habe ich mir überlegt, was kannst du jetzt da eigentlich machen, gell? Ja, dann habe ich da so ein kleines Backerl zusammengestellt. Da war also die Bibel mit Erklärungen dabei und so ein Buch vom Tom Lee Osborne, der wo also da so Zeugnisse zusammengeschrieben hat, oder also Bibelstellen, und das habe ich selber gelesen. Und wenn man das liest, dann muss man eigentlich glauben, weil da ist wirklich alles so komprimiert drin hat. Was ihr in meinem Namen erbeten werdet, es wird euch gegeben. Und so weiter. Und na gut, das habe ich dann hingelegt und dann war halt die Operation am nächsten Tag, also die muss ja ziemlich heftig verlaufen sein und vielleicht hat sie es auch zu spät gelesen, ich weiß nicht. Auf alle Fälle, recht früh haben wir den mitgekriegt, aber ich habe es eigentlich immer ins Gebet eingeschlossen, es ist jeden Tag irgendwo dabei gewesen und lange Rede, kurzer Sinn, also das ist wirklich wieder komplett gesund worden. Das war echt richtig cool. Und die hat auch in der Chemo gar keinen Haarausfall gehabt, das ist wirklich sehr gut verlaufen. Und ja, dann ein Kumpel von mir, der hat also auch ganz eine schwere Krankheit, der ist auch noch nicht so alt, so Familie und alles. Und dann habe ich ihm auch gesagt, naja, du musst jetzt vielleicht einfach mal mit Gott auseinandersetzen. Das ist meistens ja irgendwann so eine Krise, wo man dann wirklich merkt, jetzt muss man was machen. Und den habe ich dann auch mal in einen Hauskreis vom Gospel Life Center mitgenommen. Ist ihm auch nicht so leicht gefallen, aber da war seine Frau dabei und dann haben wir also das auch besprochen und dann hat auch der Hauskreisleiter einfach so erzählt, wie er seine Heilung erlebt hat. Und das war einfach so eine brutale Heilung und wenn man das irgendjemand erzählt, dann sagt man, das glaube ich nicht. Aber wenn man den wirklich gegenüber steht und er schaut einem in die Augen, dann glaubt man das. Dann glaubt man das einfach. Und bei dem ist es auch so, dass es einfach immer von Tag zu Tag dann noch besser geworden ist. Obwohl die jetzt eigentlich auch noch nicht wirklich so Christen sind, aber ich habe halt auch gemerkt, am meisten bewirkt man, wenn man wirklich auch für andere betet, weil wenn man für sich selber, okay, man weiß ja gar nicht, was für ein richtig ist oder wie weit das man ist. Also wenn man auch in die Heilungen schaut, was eigentlich in der Schrift so passiert sind, ja, da waren auch, wo Jesus einen See geschickt hat. Ich meine, wenn man jetzt da sich das vergegenwärtigt, das ist bei uns der nächste See, ist vielleicht der See, haben wir der Chiemsee. Und wenn einer jetzt 50 Meter vom Chiemsee ist, dann wird Jesus nicht sagen, hey, gehen wir an den Chiemsee, weil er ist ja schon dort. Also es ist vielleicht einfach auch irgendwo ein Weg, wo man sagt, das hat der damals machen müssen, der hat vielleicht ein paar Stunden marschieren müssen. Und ich glaube, der Judas hat gesagt, ja, da kannst du mal, das mache ich jetzt nicht. Aber der hat das gemacht, der hat einfach geklappt. Und dann ist es passiert, weil es war irgendwo eine Prüfung auch. Also das ist da irgendwo eine Prüfung, wo man dann sagt, hey, mache ich das jetzt halt und glaube ich, dass das passiert oder sage ich, nein, das ist mir jetzt halt einfach stressig oder das mache ich jetzt nicht. Aber es ist einfach wichtig, dass man immer wieder drauf glaubt und irgendwann fällt dann der Groschen schon.
Morgen. Ja, also ich bin der Dieter aus Recke, komme aus dem Flachland. Und meine Frau und ich machen hier in diesem wunderschönen, dieser wunderschönen Gegend Urlaub. Und ich habe jetzt einige Zeugnisse gehört und Botschaft Nummer 1, Gott arbeitet auch bei uns im Flachland. Und meinem Vorredner, dem Bruder, der mit seiner Frau in Schweden war, kann ich nur beipflichten. Es ist wunderschön, mit seiner Frau alleine Urlaub zu machen. Ja, ich hätte eigentlich viel zu erzählen, was Gott in meinem Leben gemacht hat, in den letzten 15 Jahren vor allen Dingen. Seit dieser Zeit wandle ich mit Gott, gehe auf seinen Wegen oder versuche es zumindest. Manchmal klappt es gut, manchmal weniger. Aber wichtig ist, dass wir wissen, dass Gott immer mit uns und an uns arbeitet, wenn wir daran glauben, dass er etwas für uns tun kann. Ich glaube, ich versuche mein Zeugnis zu erzählen, wie ich zu Gott gefunden habe. Das ist immer ganz gut, weil da kommt so diese wunderbare erste Liebe auf, die wir mit Gott empfinden. Und manchmal geht sie leider verloren. Ja, wie bin ich zu Gott gekommen? Ich war also früher in der Welt, wie wir wahrscheinlich alle. Und wir haben gesündigt, ich habe gesündigt und es war manchmal ganz schön hart, was in meinem Leben passiert ist. Aber Gott hatte damals schon einen Plan für mich und Ich möchte euch jetzt erzählen, wie es dazu kam, wie ich zu Gott gefunden habe. Meine Frau Petra war schon seit längerer Zeit wiedergeborene Christin und hat versucht, mich zu evangelisieren. Vielleicht kennt der eine oder andere das von euch. Und ich war ein Rebell, manchmal bin ich es heute auch noch, und habe immer dagegen argumentiert, wenn sie versuchte, mir aus der Bibel irgendwelche Dinge, ich habe es so empfunden, um die Ohren zu hauen. Mach es so, das steht in der Bibel, das sagt Gott. Naja, auf jeden Fall war es so, dass ich dann vor gut 20 Jahren einen Bandscheibenvorfall erlitten habe, der nicht reparabel war. Und meine Frau sagte mir in diesem Zusammenhang auch, warum kommst du nicht zu Gott? Er kann auch heilen, er ist ein Heiler. Er kann dir deinen Bandscheibenvorfall heilen, ob du es glaubst oder nicht. Ich habe gesagt, nee, lass mal, lass mich damit in Ruhe, lass mich mit Gott in Ruhe. Obwohl, diese Diskussionen wurden immer häufiger und ich dachte darüber nach, was meine Frau sagte. Und heimlich habe ich dann auch in der Bibel gelesen. Ganz heimlich. Und ich versuche das jetzt abzukürzen, sonst stehe ich in 2 Stunden noch hier. Eines Tages, also kurz vor meiner Bekehrung sozusagen, wurden meine Schmerzen so stark, dass ich nicht mal in der Lage war, irgendetwas zu tun. Ich konnte weder sitzen noch liegen, nicht richtig stehen. An Sport brauchte ich überhaupt nicht nachzudenken. Darüber nachzudenken, da war gar nicht möglich. Oder meinen Kindern im Garten rumzutoben, alles war nicht möglich. Ich war froh, dass ich lebte sozusagen. So starke Schmerzen hatte ich. Und meine Frau sagte immer nur wieder, komm, wir beten zusammen. Gott wird dich heilen. Ich sage, ja, alles klar. Ich war immer noch ein Rebell. Obwohl ich schon im Hinterstübchen vielleicht wusste, ja, das ist so der letzte Strohhalm. Den werde ich mal irgendwann vielleicht ergreifen. Ja, und ich wusste in dem Augenblick noch nicht, wie schnell ich diesen Strohhalm ergreifen würde. Und zwar am selben Tag, nachts, irgendwann gegen 2 Uhr, waren die Schmerzen so stark, dass ich dachte, das war's jetzt für mich. Ciao Welt, ich bin weg, ich halte es nicht mehr aus. Dann habe ich einfach meine Frau geweckt und ich habe dann unter Schmerzen zu ihr gesagt, bitte, kannst du für mich beten? Ich habe so starke Schmerzen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und meine Frau wahrscheinlich ganz nervös und aufgelöst, oh, mein Mann, ich soll für meinen Mann beten, was mache ich jetzt? Weil sie war auch noch nicht lange Christin, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht gar nicht darum, wie lange man Christ ist oder Christin ist. Es geht darum, wie man zu Gott kommt. Dass man frei und offen zu Gott kommt und ihm sagt, was man braucht. Und ich glaube, das hat meine Frau in dem Augenblick richtig gemacht. Sie hat für mich gebetet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich nachgebetet habe. Ich weiß nur, dass ich geheult habe wie ein Schlosshund. Mir liefen die Tränen so runter wie nie in meinem Leben. Und ich sagte eingangs, Gott arbeitet auch im Flachland. Und in diesem Augenblick, von einer Sekunde zur anderen, waren meine Schmerzen weg. Gott hat meinen Bandscheibenvorfall in diesem Augenblick in Jesu Namen geheilt. Ich war geheilt und bin bis heute geheilt. Und preis den Herrn, also es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Danke euch.
Herzlichen Dank für das wunderbare Zeugnis, für deine Bekehrung. Es tut immer wieder gut, sowas zu hören und es ermutigt auch, dran zu bleiben. So wie Petra, du bei deinem Mann immer wieder gesagt hast, du brauchst Gebet. Und das ist genau das, wo wir hin und wieder mal müde werden, weil wir nichts sehen, aber das, was im Verborgenen geschieht, das hat Gott ja schon lange vorbereitet. Und wir dürfen nicht im Schauen wandeln, sondern wir müssen im Glauben wandeln. Das, glaube ich, ist das ganze Geheimnis. Ja, weitere Frage in die Runde, wenn noch jemand einen Bericht geben möchte.
Ja, wenn man viel Fernsehen schaut, dann weiß man, es kommen oft Wiederholungen. Ja.
Und dann gibt es aber andere Sendungen, da gibt es einen Film, der läuft durch und der kommt in verschiedene Versionen. Könnte so, so oder so sein. Und so ähnlich ist mir heute auch gegangen im Lobpreis. Ich habe da mal vor ganz am Anfang meiner Zeit, als ich zu Christ wurde, einen Film gesehen, also ein Bild. Und zwar ist es darum gegangen, es war, wie soll man sagen, es ist eine Armee da gestanden, ähnlich so wie die Terrakotta-Armee. Und das waren lauter so grau-blaue Burschen, Männer, Frauen und alle, also stark, kräftig, möchte schon bald sagen, nacken wie Stiere, stiernackig und einfach strotzen vor Kraft. Und vor einer ist einer erhöht mit einem weißen Pferd geritten und hat eine Fahne dabei gehabt. Und der da geritten ist auf dem weißen Pferd in einer, ich sage eine Rüstung, aber es war mehr ein Prunkgewand, also keine Rüstung aus Eisen, sondern einfach schöne, wunderbare Kleider. Das war Jesus. Der ist da vorne rumgeritten und hat gewerkt, kommt's endlich raus aus euren Dings da unten und geht's mit, marschiert's, ihr habt's Kraft, ihr habt's wirklich Kraft. Und das Bild habe ich heute wieder gesehen. Bloß aus einer ganz einer anderen Perspektive. Damals, das war so, wenn man vorher gerade gehört hat, die erste Liebe. Da stand ich auf der Seite und habe das ganze Geschehen beobachtet. Also ich habe von der Seite mit reingeschaut und habe mir gedacht, warum rühren sie die da unten nicht? Was ist denn da passiert? Warum steht sie da? Und keiner geht mit. Du stehst da oben, bist frisch, denkst der Mensch, genau. Und heute habe ich denselben Film wieder gehabt, Wiederholung. Bloß aus der anderen Perspektive stehe ich da unten. Ich stehe mit da unten vor lauter Wissen, vor lauter Kraft und vor lauter Ding und weiß nicht, ja, wie gehen wir jetzt weiter? Ja. Der vorne, der rennt wieder rum und reit und sagt, folgt mir, geht's mit, kommt's nach. Und was tue ich? Ich stehe da unten und stehe auch auf. Und das hat mich jetzt richtig erschrocken, weil man denkt, jetzt stehe ich auch da unten und schaue dann auf vor lauter Kraft und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Also, wie man marschieren kann, um die anderen zu erreichen. Und ich glaube aber, dass ich da nicht der Einzige bin, der da herin sitzt, dem was so geht. Und darum möchte ich uns einfach ermutigen, stehen wir auf, folgen wir dem weißen Reiter, gehen wir ihm nach.
Ich möchte eigentlich daran anknüpfen, was du gesagt hast, weil ich habe eigentlich so einen ähnlichen Eindruck gehabt beim Lobpreis, gerade bei dem Lied, Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Und ich habe das jetzt, genau, es war bei dir das gleiche Lied, hast du gerade gesagt, das ist ganz interessant. Ich denke, es ist wichtig, dass wir es lernen, von uns selber wegzuschauen. Und gerade wenn wir schon lang Christ sind, ich möchte es einfach die mal ansprechen, es gibt ja doch auch einige von denen, so wie ich, hier in der Gemeinde. Und im Alltag, es geht dir vielleicht da so, dass du auch denkst, ja, du weißt ja jetzt eigentlich, wie es läuft und du weißt, du sollst Gutes tun, du möchtest gern halt erlöst leben. Hier ist gesagt worden, ich weiß jetzt deinen Namen nicht mehr, du bist 15 Jahre Christ und es gelingt Jesus nachzufolgen, manchmal besser, manchmal schlechter irgendwie. Und die Erkenntnis, die mir auch gekommen ist bei dem Lied, war die, bei mir ist nämlich so ähnlich gegangen, zu sehen, wie bei einem Fluss, der fließt und das gibt Bereiche in dem Fluss, da wirst du mitgespült und da fließt du einfach mit dem Fluss. Und es gibt auch Bereiche in dem Fluss, wo du ins Abseits gerätst. Und das kommt jetzt nicht darauf an, wie gut du schwimmen kannst, weil das Entscheidende ist, dass du an der richtigen Stelle im Strom bist. Und ich möchte uns das wirklich bildlich nochmal vor Augen malen. Also vor allem die, die vielleicht schon mal auf dem Fluss mit dem Kajak unterwegs gewesen sind oder als Schwimmer oder auch irgendeinen Gegenstand beobachtet haben, vielleicht jetzt beim Hochwasser, wie sich sowas in der Strömung halt verhält. Und es ist so, wenn der Fluss eine Biegung macht, dann entstehen da so Bereiche, wo das Wasser sich um sich selber dreht. Und es können sogar größere Bereiche entstehen, wo das Wasser wo das gegenläufig fließt. Und wenn du in so einen Bereich reingerätst, du denkst, mei, du sitzt hier im Gottesdienst wie die anderen auch und es gibt vielleicht Leute neben dir, die können Gott erleben und du selber bemühst dich, vorwärts zu kommen und du schwimmst und schwimmst, In Wirklichkeit bist du vielleicht in so einen Bereich reingeraten, wo du gegen den Strom schwimmst oder wo du angefangen hast, dich um dich selber zu drehen. Und es ist sogar so, dass bei starken Hochwassersituationen, bei Brückenpfeilern zum Beispiel, da können Gegenstände, so Styropor oder so, das sieht man manchmal, die können sich endlos um sich selber drehen, diese Gegenstände, obwohl der Strom ziemlich stark ist. Und ich möchte uns herausrufen, dass wenn du erkennst, dass du in so eine Situation hineingeraten bist, dann hör auf, mit eigener Kraft zu versuchen, da rauszukommen, sondern schau auf den Herrn, schau auf den Hauptstrom. Also mir ist es so gekommen, ich habe einfach versucht wegzuschauen von mir selber. Mir ist halt das Lied eingefallen, auf Englisch habe ich das als Kind mitbekommen auch. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Also lasst uns wegschauen von uns selber, dass wir uns nicht um uns selber drehen, sondern dass wir auf ihn schauen und uns auf ihn konzentrieren. Und wenn wir anfangen, eben auf ihn zu schauen, dass wir einfach mal schauen, wo macht Gott was? Wo ist dieser Strom? Der Strom ist da, wo Gott was macht. Wenn du siehst, hier sind Brüder oder Schwestern, in deren Leben Gott was macht, dann schau dahin. Nimm das wahr und danke Gott dafür. Und es wird dazu führen, dass du von diesem Strom mitgerissen wirst. Dass du aus der Situation, wo du dich um dich selber drehst, dass du da herausgerissen wirst. Weil du wirst es nicht aus eigener Kraft schaffen, selber aus so einem Strudelbereich oder aus so einer Gegenläufigkeit rauszukommen. Sondern der Weg führt nur übers Kreuz. Nur, dass ich mich selber demütige und erkenne, Herr, ich selber versuche vielleicht hier Gutes zu tun und als guter Christ zu leben und so weiter, aber ich werde es letztendlich nicht schaffen, sondern es wird nur möglich sein, wenn du mich selber da vorwärts spülst. Und es macht dann so Klick. Ich weiß nicht, wer das praktisch in so einem Fluss auch schon mal erlebt hat, wenn du mit dem Kajak da in die falsche Stelle gerätst, und das sind oft nur wenige Zentimeter und du kommst dann plötzlich ins richtige Fahrwasser rein und dann geht die Post voll ab. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir eben wegschauen von uns selber, hinschauen auf das, wo ist der Hauptstrom, wo macht Gott was, dass wir da hinschauen, wo Gott was macht, auch bei unseren Freunden, bei unseren Geschwistern. Deswegen gehen wir in die Gemeinde, damit wir auch wieder mitgerissen werden an den Stellen, wo wir sehen, dass Gott was tut, und dass wir einfach anfangen, dankbar zu sein, da wo Gott was tut, auch wenn du das Gefühl hast, bei dir tut er in deinem Leben gerade nichts oder so, dann danke ihm dafür, wo du ganz offensichtlich sehen kannst, dass Gott was tut. Und das ist gerade der Anfang dafür, dass du in diesen Hauptstrom hineingerissen wirst und dass es vorwärts geht.
Also diesen Worten möchte ich mich anschließen. Das ist einfach, bin ein ganzes Jahr lang so hin und her und gesucht, wo muss ich hin. Bin in eine ganz verrückte Sache reingekommen, ohne Kinder jetzt, ohne, wo man sagt, oh, das gibt es ja nicht, eine Mutter, vier Kinder, muss ohne ihre Kinder auskommen, aber wenn man mal in dem Strom drin ist, ich kümmere mich auch nicht mehr um mein eigenes Leben, sondern ich kümmere mich um viele andere Leben. Es sind sehr viele Leben rundum oder Menschen, die Hilfe brauchen, und das erfüllt mich so, das macht mich so glücklich, und das hat mich jetzt endlich in diese Situation gebracht, dass ich den Weg gehe, den Gott mir vorgeschrieben hat. Auch wenn es ein ganz anderer ist, wo man gesagt hat vor 10 Jahren, gibt es ja gar nicht. Aber man kommt wirklich in das Glück rein, in diesen Strom, wo man hingehört. Wenn man es auch noch nicht kapiert oder wenn man es auch noch nicht sieht, ist richtig oder falsch, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei. Ich möchte alle dazu einladen.
Es ist tatsächlich möglich, ein Christsein zu führen, wo man lieb und nett ist und auch gute Dinge tut und so. Aber ich habe gemerkt, dass es mir nicht viel bringt. Ich bin innerlich leer. Und ich habe vor Jahren habe ich mal so einen Stationsleiterkurs besucht und mein Prüfungsthema war Integrität. Und das habe ich mir rausgesucht, dieses Thema Integrität. Und es geht um Ehrlichkeit, Besonnenheit, Redlichkeit. Und damals hat mich, das sind jetzt schon 11 Jahre her, hat mich das sehr bewegt. Und möchte jetzt eine Geschichte erzählen. Vor 2 Jahren, eines Tages sitze ich so da und singe das Lied Will bei dir zur Schule gehen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es jetzt keiner. Will bei dir zur Schule gehen, die Welt mit deinen Augen sehen, mich nicht mehr um mich selber drehen und so weiter. Und wie ich das da so singe, dann denke ich, ja Herr, irgendwas ist mir da abgegangen. Und am anderen Tag, ich hatte auch sehr Kreuzschmerzen, sehr große, und ich habe sogar eine Entzündung gehabt, Sakraleitis oder so ähnlich hieß das. Und ich konnte mich kaum rühren. Und am anderen Tag, also es war Freitagabend, und am Samstag war ja auch so schön ein Frauentreffen bei mir und mit Kuchen und Kaffee und so. Fand das ganz toll und naja, einfach schön. Aber in dieser Nacht schlief ich, es war ungefähr 23:45, es läutet an der Tür und erst bin gerade eingeschlafen, denke ich mir, habe ich mich jetzt da verhört? Kann es wirklich sein, dass jemand an meiner Tür ist und was von mir will? Und ich denke, drehe mich um und denke, warte mal, auf einmal es läutet wieder und ich gucke, stehe auf, bin ärgerlich, ja, 23:45 Uhr nachts, das ist doch unmöglich. Und ich mache das Fenster auf und gucke runter, wer da an der Tür steht. Und es war dunkel. Und ich sehe eine Frau, die hier auch in die Gemeinde kam. Inzwischen ist sie in Rumänien. Und vor ein paar Wochen war sie da. Frusina heißt sie. Und Frusina stand da vor der Tür im Dunkeln. Und ich habe mir gedacht, was will die denn da? Was will die denn da? Und ich merkte schon, oh Gott, ja. Und dann habe ich sie nicht verstanden. Frusina konnte nämlich kein einziges Wort Deutsch. Und dann habe ich, sie sagte immer Rosenheim, Rosenheim, und ich habe es nicht kapiert. Und dann sagte sie 5 Minuten. Also sie ging weg und kam nach 5 Minuten mit einem Translator. Also der hat ihr dann übersetzt, das war auch anscheinend ein Rumäne. Und er sagte mir, dass sie den Schlüssel vergessen hat bei ihrer Tochter in der Wohnung in Rosenheim und sie kann nicht in ihre Wohnung. Frusina wohnte genauso gegenüber in Brandenburg. Und dann, ja, dann war alles aus. Ja, ich kann nicht Nein sagen. Das geht nicht, dass ich Nein sage. Und habe sehr barsch natürlich Ja gesagt. Aber in meinem Innern war es eine richtige Mördergrube. Also ich bin sehr praktisch. Ich möchte auch die Dinge von denen, die ich durchmache, auch erzählen, weil ich glaube, euch geht es vielleicht ähnlich oder auch nicht. Auf jeden Fall war mein Herz wie eine Mördergrube und ich habe dann Gott gesagt, Gott, also das ist ja wirklich unmöglich. Es ist ja zu viel verlangt. Du siehst doch, dass ich Rückenschmerzen habe, ich kann mich kaum rühren. Jetzt soll ich sie auch noch nach Rosenheim fahren. Es ist unmöglich. Aber etwas hat mich tatsächlich abgehalten, das eben zu tun. Also nicht zu tun, nicht zu tun. Und dann habe ich mich angezogen und ich habe über meinen Schlafanzug die Hose, ich habe ganz leger, bin ich dann runter und ja, und ich habe ihr wirklich auch meinen Frust so wirklich gezeigt. Und ich dachte mir, das ist mir jetzt wirklich egal. Da kann man so richtig sehen, das ist der Stolz eines Menschen, der kommt da so richtig hoch. Und dann habe ich sie nach Rosenheim gefahren und wir sprachen auch kein Wort, also nachdem sie ja sowieso einfach auch kein Deutsch konnte. Und ja, dann kamen wir in Rosenheim an und sie sagte, also deutete mir so hin, ich soll warten. Also dann habe ich gewartet und ich dachte, naja, sie wird jetzt gleich in 10 Minuten kommen, aber es hat sehr lange gedauert und ich dachte, toll, jetzt hat sie mir wahrscheinlich gesagt, dass ich nicht warten soll und ich warte hier wohl die ganze Nacht. Es war dann so ungefähr 20 Minuten, sie kam zurück, ist eingestiegen, hatte den Schlüssel und ja, dann sind wir wieder gefahren. Und innerlich war ich, ist immer so dieses Schnaufen, dachte ich, du bist toll, du zeigst dich von der tollsten christlichen Seite einer Schwester gegenüber. Also du bist wirklich toll und du kannst dich jetzt einfach zwei Henkel und wegwerfen. Das ist das Einzige, was von dir noch übrig bleibt. Und kurz vor der Tür, vor ihrer Tür, halte ich an und dann, aber vorher habe ich gedacht, Gott, was ist nur los mit mir? Das ist eigentlich nicht das, was du willst. Und es macht mich so tief traurig, dass ich mich so verhalte und dass ich jemand, der mich bittet, mich so benehme. Und ich dachte schon, es kommen alle möglichen Schimpfen und ja, weil du so und so bist. Und ich höre ganz leicht, wie Gott sagt, was ihr einer meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, das kann nicht sein, dass eigentlich habe ich jetzt wirklich Schimpfe verdient und dass du mich darauf hinweist, dass man sich so nicht benimmt und so. Und da kommst du mit diesen Worten und es hat wirklich mein Herz wieder aufgemacht. Und ich sage euch, diese Begegnung, die hat mein Herz verändert. Das hat mich dann, weil ich das wollte, ich wollte Gott dienen, ich wollte barmherzig sein, ich wollte nicht jemanden zurückweisen, ich will nicht auf mich schauen, ich will nicht die Dinge tun, die mir so gefallen. Ja, und wenn jemand kommt, dass ich das ihm tun kann. Und Gott hat mich da in diesen 2 Jahren wirklich verändert, ich kann Veränderung das an mir sehen. Und ich bin wirklich Gott dankbar, er macht es. Bei manchen geht es wirklich so eine Stufe oder mit dem Fahrstuhl. Ja, ich bestaune diese Menschen, die das einfach bekommen. Aber ich bekomme diese Dinge nicht. Ich muss immer durch diese Phasen durchgehen und Gott verändert mich. Und das macht mein Herz, diese Redlichkeit, auch diese Ehrlichkeit, wirklich auch ehrlich zu sich selber zu sein. Sag Gott, so sieht es aus. Es ist schrecklich. Ich kann mich selber nicht angucken. Und da dann eben auch diese Gnade anzunehmen, Gott, du hast mir das alles vergeben. Und deine Vergebung ist es, die mich wieder fröhlich macht. Und ja, ich denke, euch geht es vielleicht auch so, oder nicht? Macht mich jetzt nicht so unsicher. Aber Gott steht zu seinem Wort und er ist gut. Ich kann wirklich nur sagen, Amen.
Ja, also wenn man ein Zeugnis geben will, kommen alle möglichen Argumente dagegen. Ja? Also es kostet mir jetzt schon sehr viel, hier vorne zu stehen, aber irgendwo dann wieder nicht, weil ich habe in den letzten 10 Jahren so viel mit Gott erlebt, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich bin also hier, ich bin geschieden und wieder verheiratet. Und Toni, der Pastor hier, hat uns, also sehr viele weiß das, hat uns verheiratet. Ich bin sehr glücklich verheiratet. Bloß hat mein Mann mir vorher gesagt, wenn du mich heiratest, bist du deine Kinder los. Hätte ich das bestimmt nicht gemacht. Aber Gott weiß alles besser. Und ich kann mich nur die Dame vorher anschließen. Ja, es geht auch ohne Kinder. Und unsere Kinder sind in seiner Hand. Also der liebt unsere Kinder fast mehr, als wir jemals tun können. Und morgen fliegt meine 21-Jährige mit einem Abschluss von 1,3 als Erzieherin nach Amerika, nach New York vor einem Jahr. Ist sehr glücklich, erfolgreich. Und ja, ich will es bestimmt nicht, aber sie will es und sie ist auch sehr glücklich dabei. Mein Sohn hat gerade abgeschlossen mit einer durchgehenden 2 als Zierpflanzengärtner. Die wohnen alle nicht mehr daheim. Und wo wir geheiratet haben, ein Jahr danach, haben meine Teenies gesagt, nee Mama, entweder geht er oder wir gehen. Und tja, also was kann man da sagen? Die sind dann zu ihrem Vater gezogen. Und das war für mich wie Weltuntergang. Ich habe Kreislaufprobleme gehabt. Ich konnte nicht mehr in geschlossenen Räumen sitzen. Ich konnte nicht mehr Zug fahren. Aber ich bin mit Gott, Jesus hat mir durch diesen Ängste durchgetragen. Der hat ihn nicht weggenommen, der hat auch meine Kinder nicht wiedergebracht, aber der hat mich durchgetragen. Und ich kann hier vorne stehen und sagen, ich bin jetzt ein stärkerer Mensch durch ihn. Ich habe eine wunderbare Arbeit bekommen, die ich am Anfang total abgelehnt habe. mit Demenzkranken, mit alten demenzkranken Menschen arbeite ich jetzt. Kein angesehene Arbeit, aber da ist so viel in dieser Arbeit. Man kann diesen Menschen so viel geben und die wollen auch von Gott auch hören. Man kann auch für die beten, man kann mit denen singen. Es ist nicht die Art Arbeit, die jeder sieht, aber Gott ist dabei. Und ich kann auch in diesem Heim, wo ich arbeite, mit einem 98-jährigen Klavierspieler üben, singen. Also singen ist meine große Liebe. Und mit denen kann ich üben und wunderbare Chansons singen. Also, und ich spüre einfach, ich werde immer näher. Also ich komme immer näher zu Gott. Der hat alles in meinem Leben in der Hand, meinen Kindern auch. Und da kann ich immer hingehen und meine Kinder aufgeben. Und ich kann nur appellieren an alle Frauen hier. Vorher habe ich nie geglaubt, dass Gott meine Kinder besser versorgen könnte als ich. Also ich war die typische Henne. Ich habe geguckt, also wie heißt das? Ich habe über meine Kinder geachtet und die waren alles in meinem Leben. Ich habe mein Leben mehr oder weniger um meine Kinder gerichtet. Und es ist sehr schwer für Frauen zuzugeben, dass wir manipulieren. Wir wollen Macht haben. Wir wollen sagen haben unsere Kinder. Wir wollen sagen, wo es lang geht mit denen. Wir wollen sagen, dass die glauben sollen. Wir wollen alles Mögliche mit unseren Kindern. Unsere Kinder sind teilweise unser Aushängeschild. Mehr als je zuvor heutzutage müssen Kinder das und das und das erreichen. Sonst wir auch nichts. Sonst sind wir auch nichts. Und ich glaube, weil ich Gott liebe und weil ich ihn so sehr liebe, hat er mich gezeigt, das ist der falsche Weg. Der will unsere Kinder haben. Der will, dass wir sie an ihn abgeben, weil der hat einen besseren Weg. Der hat einen besseren Weg als wir. Und ich bin sehr dankbar für alles, was mich erfahren ist, weil ich gelernt habe, viel früher als viele Frauen, meine Kinder abzugeben. Es ist nicht immer, es ist sehr, sehr schwer. Das kann mein Mann bezeugen. Der muss mit mir auch an meinen Kindern kämpfen, an meinen Kindern beten, weil ich nicht immer die abgeben kann. Ich hole die immer wieder zu mir in meine Gedanken und will die immer noch behüten und bewahren von jeder Angst und jeder Gefahr. Ich will die andauernd beschützen, aber das ist nicht mehr möglich. Er hat mir, oder beziehungsweise die Kinder sind einfach nicht mehr da. Und die sind jetzt bei ihm, in seine Hände. Und ich kann jetzt auch für ihn was tun. Wie die andere Dame hier vorne gesagt hat, die macht jetzt auch für ihn was. Die ist jetzt in den Strom drin. Die gibt viel für andere Menschen. Das kann ich nur bezeugen, dass es auch eine wunderbare Erfüllung ist, wo man aufhört, auf sich selber zu schauen und nur auf die eigenen Kinder zu schauen, nur auf die eigenen Familie zu schauen, sondern weg und auf die Welt. Und es gibt so viele Menschen, die Gott erreichen will. Und wir können, wenn er uns stark macht, dann können wir sehr viele Leute erreichen und sehr viel Freude bringen. Danke.
Ich habe noch ein Zeugnis zum geben, und zwar geht es um Dankbarkeit und Vertrauen. Ich bin seit 22 Jahren Christ. Vor dieser Zeit war mein Leben also geprägt eigentlich von einer guten Kinderzeit, sehr schwierigen Jugend, sehr schwierigen Teenagerzeit und dann viel unterwegs, viel arbeiten, viel Stress, bis irgendwann mal durch viele Tiefen ich auf Gott gekommen bin, auf Jesus gekommen bin, und seit der Zeit hat sich mein Leben unwahrscheinlich verändert. Also die Zeit, seit ich Jesus kenne, ist eine ganz andere Zeit. Und was jetzt Dankbarkeit anbelangt, ist so, ich bin ein Bayer und in Bayern gibt es ein Sprichwort und das sagt, nicht geschimpft ist gelobt nur, vielleicht kennst du das auf Hochdeutsch, nicht geschimpft ist gelobt genug. Und so schlage ich mich durch mein Leben, das mag jetzt mit Gott in Verbindung stehen, mag auch mit Familie oder sowas in Verbindung stehen. Es ist so, Gott hat mir seit der Zeit, seit ich mit ihm gehe, viele Dinge ermöglicht. Erstens habe ich ganz eine tolle Frau gefunden und habe drei tolle, gesunde Kinder. Ein Häusl haben wir gekriegt und eigentlich immer Arbeit. Manchmal ein bisschen zu viel Stress, muss ich dazu sagen. Eine Gemeinde um mich herum, eine Verwandtschaft, die einem hilft, wenn es irgendwie ansteht. Eigentlich alles ganz toll. Eigentlich hätte ich die ganzen 22 Jahre in der Früh noch aufstehen können und einmal eine Dreiviertelstunde so Gott loben in der Früh für das, was ich eigentlich alles habe. Ich lobe Gott schon immer, so ist es nicht, und die grundsätzliche Einstellung ist ja so. Aber manchmal schauen wir dann auch auf die Dinge, die jetzt auf das 1%, das vielleicht jetzt nicht so ganz in Ordnung ist. Und weiterhin ist einfach auch so, habe ja immer gut Arbeit gehabt und wie schon gesagt, einfach auch viel Stress gehabt. Und seit einigen Monaten hat sich die Situation einfach geändert. Und es war einfach, hat sich einfach geändert. Und jetzt bin ich in einer Zeit, wo es um Vertrauen geht. Ich meine, ich habe immer schon Vertrauen haben müssen auf Gott, weil was heute über Krankheit gesagt worden ist, was heute der Martin über Umweltkatastrophen gesagt worden ist, es ist, ganz ehrlich gesagt, das ganze Leben von der Früh bis auf Nacht, nur wird es an einen seidenen Faden hängen hat. Die ganze Sicherheit, die man haben mag, mag es Arbeit sein, mag es Gesundheit und Familie, Verwandtschaft, mag es alles sein, ist alles wunderbar, aber es kann sich jeden Tag, jede Sekunde alles ändern. Ein Arztbesuch, ein Verkehrsunfall, irgendeine Nachricht, irgendwas, es ist ganz egal, es kann sich immer ändern. Und von dem her ist es wirklich gut, wenn man jeden Tag in der Früh einfach Gott schon für das dankt, was man hat und dass man auf ihn vertrauen kann. Für mich ist es seit einigen Monaten so, dass ich mich einfach neu orientieren muss und dass Gott mir ein Bild gegeben hat. Und das Bild ist das, dass ich in einem Boot gestanden bin, noch vor einiger Zeit, und das Boot in einem See. Und das Wasser war etwas unruhig, aber das Boot hat ein Loch gehabt. Also es ist Wasser ins Boot eingedrungen und am Ufer steht aber Jesus und er reicht mir die Hand. Jesus hat mir einfach gesagt, dass ich einen neuen Weg gehen muss, einen neuen Weg aber auch gehen darf und immer sagen, einen neuen Weg auch gehen möchte. Und dieses Bild begleitet mich jetzt seit dieser Zeit und seit dieser Zeit muss ich mir einfach nur mehr auf Gott ausrichten, einfach wirklich lernen, auf ihn zu vertrauen. Denn wenn du eine tolle Frau und tolle Kinder, eine Arbeit und eine tolle Verwandtschaft und eine Gemeinde und alles mögliche hast, da ist doch relativ einfach zu vertrauen. Da ist relativ einfach, man hat doch eine gute Situation. Aber wenn irgendwas wackelig ist, so grundlegende Dinge wackelig sind, ist es einfach nicht mehr ganz so einfach. Und es kommt dann darauf wirklich darauf an, ob man echt Vertrauen auf Gott hat und das darf ich zurzeit wirklich lernen, ausgeblendet, so gewisse Dinge. Und dann habe ich nur eine Bibelstelle, ich finde das nicht mehr, wo ist die? Bei Maria haben wir das aus den Losungen ausgesucht. Das begleitet mich halt schon seit einigen Monaten und das ist der Psalm 139. Da heißt, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Sieh, Herr, du weißt es genau. Von hinten und vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Und dieses Wort, also dieses Bild, dass Jesus mir die Hand reicht, das gibt mir einfach eine innerliche Ruhe. Und auch dieses Wort, dass Jesus so von, ich sehe das so von hinten und von vorn, von unten, von oben und von links und von rechts. Und dass er einfach sorgt, dass er für mich und für meine Familie einfach da ist. Dass ich mich einfach auf das verlassen kann, auch über ein Wasser zum Gehen, wo er mir die Hand reicht, das Wasser, wo eigentlich nicht trockt. Und ich habe schon gemerkt, wenn ich auf das Wasser schaue, dann kriege ich wackelige Füße. Wenn ich aber auf Jesus schaue, dann habe ich wirklich Frieden in meinem Herzen. Und ich habe mir auch noch ein Wort gegeben, das was bei mir auch Mühe macht, das ist das mit der Ruhe bewahren. Ich bin es gewohnt, immer zu agieren. Ob das beim Sport ist, ob das in der Arbeit ist oder ob das irgendwo ist, immer selber anzumachen, alles in die Hand zu nehmen und es muss immer was gehen und immer muss vorwärts gehen und Unruhe habe ich manchmal, wenn nichts geht. Und da haben wir vor einem Monat ungefähr, habe ich mal gebetet und Jesus hat mir habe gesagt, was ist überhaupt los jetzt in der Situation? Wo stehe ich jetzt überhaupt? Was läuft jetzt überhaupt ab? Er hat einfach nur zu mir gesagt, Hans, du musst die Ruhe bewahren. Und dieses Wort, das hat mich so dankbar werden lassen, denn die Ruhe bewahren ist eigentlich schon mein Problem. Die Ruhe bewahren und auf jemanden, sprich auf Gott, wirklich zu vertrauen. Und das mag ich einfach jetzt lernen und mir macht das Lernen wirklich Spaß. Und ich möchte euch ermutigen mit dem Wort, was ich heute sage. Das ist das, erstens mal dankbar zu sein, wirklich mal zum Überlegen, ob das Kinder haben, Jugendliche oder ältere Leute, einfach wirklich zum Schauen, bin ich dankbar für die Dinge, die ich habe oder bin ich undankbar? Und das nächste ist einfach Vertrauen zu haben. Vertrauen zu haben wirklich auf Gott, dass er wirklich über uns ist und unter uns. Links vor uns und rechts und hin und vorn. Und das möchte ich euch weitergeben. Danke zum Song bei unserem Herrn und Vertrauen auf ihn zu haben.
Ich möchte
und bei all denen bedanken, die hier vorne gestanden sind und uns teilhaben haben lassen an dem, was in ihrem Leben passiert hat, auch Gedanken weitergegeben, denen der Herr als Impuls geschenkt hat. Und ich möchte zum Abschluss noch aus meinem Leben eine Begebenheit erzählen. Das war vor 13 Jahren und ich glaube, das hat bei mir letztendlich auch den Durchbruch gebracht, dass ich mein Leben wirklich dem Herrn anvertraut habe. Meine Frau war zu der Zeit schon gläubig, wir waren schon in einen Hauskreis eingebunden, aber ich war noch nicht richtig durchgebrochen. Und es war ein Rosenmontag vor 13 Jahren, als unser Sohn im Dachgeschoss eine Kerze brennen hat lassen, in einem Blindspeicher, und der Dachstuhl hat zu brennen begonnen. Wir haben das zuerst gar nicht bemerkt, bis zwei junge Männer von der Straße gekommen sind. Die haben an das Fenster geklopft bei meiner Frau, die hat gerade gekocht. Und die haben gesagt, bei Ihnen brennt es. Ich sagte, ja, wie bei uns brennt es? Ja, kommen Sie mit raus, schauen Sie an. Da ist der Rauch schon raus. Meine Frau hat das gesehen, ist dann zu mir im ersten Stock ins Büro, wo ich gerade beschäftigt war, gelaufen und gesagt, du, bei uns brennt es. Ich sage, komm, spinn da nicht, bei uns brennt es da nicht. Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, die macht Spaß mit mir, weil Rosenmontag. Und ich habe gesagt, nee, es brennt wirklich. Im Dachstuhl brennt es. Ich sage, ja komm, dann schaue ich kurz einmal hoch. Dann bin ich hochgegangen, habe die Tür aufgemacht und gleich wieder zugemacht. War alles verqualmt und wir haben dann sofort die Feuerwehr angerufen. Die ist dann gekommen, hat dann da oben das Dach abgedeckt. Dann ist das Feuer erst richtig losgegangen. Und wir waren wie neben der Spur, meine Frau und ich. Wir haben gar nicht gewusst, was soll man denn eigentlich machen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt rufen wir bei unserem Hauskreisleiter an. Vielleicht kann der für uns beten. Ich wusste schon. Also so, jetzt aus dem Gefühl heraus, das könnte was bewirken. Dann war der nicht zu Hause. Dann habe ich woanders angerufen, in Brandenburg, und habe da jemanden erreicht. Und habe dann gesagt, Mensch, könntet ihr für uns beten? Bei uns brennt es, der Dachstuhl brennt und wir sind eigentlich ein bisschen verzweifelt da. Sie hat gesagt, ja, das machen wir. Und wir waren dann ein bisschen beruhigt. Die Feuerwehr hat durch das Haus die Schläuche gezogen, vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss hoch, Treppe auf, Treppe ab, sind die Feuerwehrleute gelaufen draußen, die Straße war gesperrt. Und natürlich, die Leute schauen sich das dann gerne an. Und wir haben vorhin auch draußen gestanden, was passiert hier eigentlich? Unser Haus brennt ab. 20 Minuten später waren drei Leute bei uns da. Haben mit uns Gemeinschaft gehabt dann. Wir waren dann in der Küche gesessen und sie haben uns dann Trost gespendet und haben mit uns gebetet. Und das war für mich so eindrücklich, das, was wir als Christen auch machen können, wenn jemand Not hat, auch wenn der noch nicht gläubig ist, hier alles liegen und stehen zu lassen und hier Gemeinschaft zu haben, und zwar persönlich, wenn es geht. Wir haben gebetet in der Küche, sie haben gebetet für Schutz und für Bewahrung, dass eben kein Wasserschaden entsteht, weil wenn ein Dachgeschoss gelöscht wird, dann entsteht meistens mehr Schaden durch das Löschen als durch das Feuer, und dass es auch mit den Versicherungen alles klar geht. Ich habe heute auch so mitgebetet, ich war ja noch gar nicht so richtig durchgebrochen, aber es hat sich alles zum Besten gewandelt. Es war kein Wasserschaden, obwohl enorm viel Wasser darauf gespritzt worden ist. Mit den Versicherungen war alles bestens, keinerlei Schwierigkeit. Es wurde alles bezahlt, vom Anfang bis zum Ende. Und das Haus war hinterher schöner wie vorher. Und ich kann euch nur sagen, dieses Beispiel der Geschwister, das hat letztendlich bei mir den Durchbruch zum Glauben gebracht. Weil wenn jemand am Rosenmontag abends um 9:30 sich auf den Weg macht und Gemeinschaft mit jemandem hat, der Not hat, dann bewirkt das was. Und das hat mein Herz verändert. Und das, bitte, oder war später? War 11:30 dann schon fast. Und das verändert eben Herzen. Und das ist das, was wir machen können als Christen. Da zu sein, mit offenem Herzen. Und so wie die Monika erzählt hat, auch wenn es manchmal mühsam wird und wenn man sich selber gar nicht gut dabei fühlt, vielleicht sogar innerlich ärgerlich wird. Aber der Herr macht hier was. Und er macht gewaltige Dinge. Und egal ob jung oder alt, jeder von euch bekommt die Gelegenheit, glaubt mir das. Wir müssen nur darauf hören. Und das verändert Herzen, es verändert unsere Umgebung, unsere Nachbarschaft, unsere Verwandtschaft, unsere Freunde, die sehen das. Und das verändert die Herzen. Und so möchte ich einfach, bevor wir noch zum Abschluss gemeinsam ein Lied singen, möchte ich auch die Matthias nach vorne bitten und möchte die Gelegenheit nicht versäumen, für die Irmen, für den Ludwig zu beten, für die kommende Woche, wenn die Irmen ins Krankenhaus geht, und dass einfach hier auch der Herr mit dabei ist, egal was geschieht, dass er Weisheit schenkt und einfach hier einen Durchbruch schenkt.
Ja, stehen wir auf. Wisst ihr, das ist eine Gemeinschaftsangelegenheit, hier einzustehen füreinander. Dazu hat uns Gott berufen, zu das tun. Und das ist so offensichtlich. Und wenn wir auch sehen, wie es Irmit schlecht geht und hier auch einiges so an Verwirrung da ist, der Herr wird auch klare Linie bringen. Und ich will einfach sagen, dass Gott Glauben in unser Herzen ausgegossen hat. Und wir glauben an das, was wir nicht sehen. Wir halten fest an seinem Wort, das sagt, was Gott meint. Und es steht ganz deutlich in der Bibel, dass Christus gekommen ist, der Sohn Gottes erschien, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist Vergebung, ein neues Leben und Heilung. Die ganze Bibel ist voll, das ganze Neue Testament ist voll Heilung. Wo Jesus hinging, alle, die zu ihm kamen, wurden geheilt. Zu aller Stärkung. Wer sich zu Jesus ausrichtet, wurde geheilt. Manchmal dauert es etwas länger, aber wir brauchen nicht aufgeben, denn wir haben Christi Sinn, wir haben Christi Geist. Ganz wesentlicher Punkt. Und die Krankheit ist am Kreuz. Wir sind im Unsichtbaren erlöst von unserer Krankheit. Und wenn wir das festhalten, ja, Jesus, du hast es getan, und ich lasse meine Gedanken nicht in die Knebelung des Widersachers Gottes bringen, sondern richte mich nach ihm aus, dann wird die Heilung freigesetzt in uns und sie wird kommen. Sie wird durchbrechen. Wir müssen sie innerlich eigentlich sehen. Es ist vollbracht, Herr. Ich preise dich. So will ich einfach anfangen hier und macht euch eins und nehmt euer ganzes Herz hier hinein, euer Herz hinein, euren Glauben hinein. Zur Heilung für Irmi und zum Trost für sie und zum Trost auch für Ludwig, der an ihrer Seite steht. Der Herr ist unsere Hoffnung, er ist ihre Hoffnung. Vater, wir danken dir einfach, dass du deinen Sohn gesandt hast und du hast ihn gesandt, um die Werke des Teufels zu zerstören, um uns Heilung zu bringen. Um uns Erlösung zu bringen, ewiges Leben bei dir, Herr. Immer wieder sind diese Einbrüche da. Der Feind versucht, die alte Schlange, uns zu knebeln und unseren Glauben zu stehlen, unsere Freude zu stehlen, etwas ins Herz zu sehen, was uns zerstören soll. Aber diese Werke hast du am Kreuz schon zerstört. Und wir danken dir dafür, Herr. Und ich bete jetzt ganz klar in deinem Namen, Jesus, wie du auch gebetet hast, Borreliose, stirb! Borreliose, stirb! Ihr Bakterien, sterbt jetzt! Ich befehle euch den Tod in Jesu Namen. Borreliose, seid tot. Alle Symptome, ihr müsst weichen in Jesu Namen. Ihr habt keinen Raum mehr an Irmi, sie ist ein Kind Gottes. Und Feind, du hast zu verschwinden. Alle Mächte, die sie jetzt hier umwirren und umstricken in Jesu Namen, die Ketten werden jetzt gesprengt. Ich sprenge jetzt in Jesu Namen die Ketten. Teufel, du hast zu gehen, Feind von Irmi und Ludwig. Unser Feind hat zu weichen von Irmi. Es gibt nur einen Feind, das ist der Widersacher Gottes. Wir beugen uns nur unter dem Herrn. Beuge dich unter den Herrn Gottes, widerstehe dem Teufel und er flieht von dir. Das sagst du, Herr, und wir preisen dich darüber. Wir beugen uns unter deine Hand und preisen dich, Herr. Und wir widerstehen hier dem Feind, Irmi irgendetwas anzutun. Du musst weichen in Jesu Namen und ich befehle Heilung und Gesundheit in ihren Leib. Kein Bakterium aus der Borrelie, keine Borrelie darf noch am Leben bleiben. Alle Giftstoffe sollen jetzt ausgeschieden werden in Jesu Namen. Sie sollen nicht eingelagert werden in die Zellen und Störungen bringen. Ich bete, dass der Kreislauf steht, dass die Durchblutung jetzt kommt, dass die Durchblutung in den Hirn kommt. Und in Jesu Namen bete ich, dass alle Verzweiflung, also die erste Verzweiflung, verschwindet in Jesu Namen. Verschwinde von Irmi. Die Ketten werden gesprengt. Keine Verwirrung. Teufel, du bist ein Lügner und Verwirrer. Ein Durcheinanderwerfer. Ich befehle den Gedanken, wieder in Gottes Richtung zu gehen. Und alle wirren Gedanken müssen weichen in Jesu Namen. Irmi gehört dir, Herr. Und danke, dass du dich um sie kümmerst. Und um Ludwig. Danke, Herr. Wir preisen dich und wir sprechen es aus. Sei heil, Irmi, von Kopf bis Fuß. Sei gestärkt im Herrn. Dein Blick ist auf ihn. Er hat wunderbare Erfüllungsworte für dich. Wunderbare Erfüllungsworte. Er hat einen Plan, er hat dich in die Welt gesetzt. Er hat dich gesehen und er sieht dich jetzt auch, wie du da leidest. Aber er ist dein Tröster. Und er ist der Beste an deiner Seite. Er ist dein Freund, Irmi. Er ist dein Freund. Und er lässt dich nicht allein. Und widerstehe dem Feind, Irmi. Widerstehe ihm. Denn das, was er hier tun will, das brauchst du nicht zulassen. Das ist unsere Aufgabe. Einfach Gottes Wort vertrauen und ihm auch zu widerstehen. Herr, wir preisen dich, dass auch im Krankenhaus du deine Hand über sie hältst. Wir beten, dass die Ärzte das Rechte tun unter deiner Anweisung, unter deiner Führung. Heiliger Geist, führe und leite sie, dass sie das Richtige tun. Gib ihnen auch Hinweise, was sie einsetzen an den Medikamenten. Wir preisen dich dafür, Herr, dass du der Schutz und die Burg von Irmi bist. Immer können wir auch, und wir können alle immer zu dir laufen, wenn wir in Kummer sind. Du bist unser Schutz und unsere Burg. Und so ist sie geborgen jetzt in Jesu Namen. Bei dir, Herr, und der Ludwig auch, Herr. Du bist der mächtige Gott, der alles vollbracht hat. Hölle, Tod und Teufel sind besiegt. Wir sind deine Kinder, Vater, und dürfen dich rühmen und dir danken für deinen mächtigen Schutz, deine Güte und Gnade über uns und die Heilung, die du, Jesus, am Kreuz für uns gebracht hast. Amen. Amen.
Lass uns noch gemeinsam jetzt den Namen Jesus hoch.